yes, wir machen weiter an dieser Baustelle von Nehemia, wo wir gelesen haben, die letzten Wochen. Und Stichwort Baustelle, hey, das Leben ist eine Baustelle, Kirche ist eine Baustelle. Und erinnern wir uns immer wieder daran, wenn wir in die Kirche kommen, wenn wir in die Gemeinde kommen und wir nicht sehen, dass da Staub rum ist und Risse und Sachen zu flicken und Sachen, die noch nicht zu sind, dann wären wir schon in der Ewigkeit, dann wären wir schon im Paradies. Also das Leben und geschweige denn die Kirche ist eine Baustelle und das ist okay so. Gott hat kein Problem damit. Wir haben manchmal ein bisschen Mühe, wenn die Sachen unfertig sind, wenn die Sachen noch nicht vollkommen sind, wenn die Sachen nicht rund laufen. Gott ist sich das gewohnt mit uns sowieso. Und so, hey, Kirche ist eine Baustelle. Und heute tauchen wir nochmal in die Baustelle rein. Vom Nehemia, vom Volk Israel. Und wichtig ist, glaube ich, dass wir schnell einen kleinen Schritt zurück machen. Den im Kapitel 3, zum Verstehen, wo bewegen wir uns. Aber gerade zum Start noch wichtig, wir sind mit in einem Jahresthema als Gemeinde. Und unser Jahresthema ist Ora et Labora. Das ist nicht Berndeutsch und nicht Frutigdeutsch, das ist Latein. Ja, Latinisch meinte ich. Und es heisst Bete und Arbeite. Das ist unser Jahresmotto. Wir bewegen uns in dieser Thematik. Und das Buch Nehemia, Esra, das wir gerade hinter uns hatten, passt perfekt zu diesem Thema. Bete und Arbeite. Und heute, spannendes Thema zu Kapitel 4, Wachsamkeit gegen Verwirrung. Es ist mir schwer gefallen, mich kurz zu halten, aber ich habe mich so gefreut in dieser Vorbereitung. Gott hat so viele Sachen mir selber aufgezeigt, wie es so albern ist, wenn man das Privileg hat, eine Predigt zu vorbereiten. Jetzt, im Kapitel 3 haben wir gelesen, hoffentlich, dass ganz viele verschiedene Personen mit unterschiedlichen Gaben, Hintergründen an dieser Mauer gebaut haben. Jeder sein Abschnitt. Jeder hat einen Job gehabt, einen Abschnitt von dieser langen, langen Mauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Und so war jeder fokussiert, motiviert. Sie hatten ein Ziel vor Augen gehabt. Sie haben gewusst, was sie machen müssen. Die einen waren schneller vermutlich, als die anderen. Die einen waren begabter im Mauerbauen, weder die anderen. Aber jeder war fokussiert und konzentriert an seiner Arbeit dran. Und wir lesen im letzten Vers vom Kapitel 3, dem Volk lag die Arbeit am Herzen. Also es ist nicht einfach, ah komm, cool, jetzt wir bauen wieder eine Mauer auf, weil wir nicht wissen, was wir sonst machen könnten. Nein, das Volk hat das Herz gehabt, hat das Anliegen gehabt. Und darum haben sie mit allem Fleiss, mit aller Kraft am Wiederaufbau von diesen Mauern gearbeitet. Und jetzt ganz eine wichtige Frage zum Einstieg, warum? Warum liegen die Mauern von Jerusalem so fest im Herz vom Volk Israel, vom Nehemia, von all den Leuten, die hier bauen? Und wir gehen rein mal schauen, ob das geht. Jetzt geht es gerade nicht. Sonst, Christoph, kannst du eine Folie weitergehen. Voilà. Also, die wichtige Frage, die wir uns müssen stellen an dieser Stelle ist, für was stehen die Mauern von Jerusalem? Und vorneweg, es geht nicht nur um den physischen Schutz vor Feinden, das war ein Aspekt gewesen, aber es ist noch um viel mehr gegangen. Es ist um Wiederherstellung der jüdischen Identität gegangen und es ist auch um eine Erinnerung an Gottes Bundestreue. Diese drei Aspekte sind ganz entscheidend und wichtig. Und ich glaube, dass die Mauer, auch für uns, auch wenn wir nicht in Jerusalem leben, auch wenn wir nicht an diesem Mauerwerk, Mauerbau haben dürfen mitwirken, die Mauer, wenn wir jetzt den Kapitel 4 lesen, die haben auch für uns eine Bedeutung. Und wenn wir die drei Punkte nochmal zusammen anschauen, dann geht es genau um das, der physische Schutz vor Feinden, vor den umliegenden Feinden, das ist auch für uns eine Erinnerung, dass wir unseren Glauben dürfen schützen, dass wir Schutzmauern brauchen, um unseren Glauben zu schützen. Und wir sind gefordert in der Erneuerung von unserer Identität, nicht unsere jüdische Identität, sondern unsere Identität in Christus. Wiederherstellung von unserer Identität in Christus. Und der dritte Punkt, die Erinnerung an die Verheißungen Gottes. An das, was Gott uns versprochen hat, mitgegeben hat auf dem Weg, verheißen hat. Und so glaube ich, sind die Mauern Jerusalem das Bild, und die Mauern, die zum Teil bis heute Teile existieren, haben eine Symbolik, wenn wir jetzt durch dieses Kapitel gehen. Weil auch wir heute befinden uns, wie gesagt, in einer Baustelle, ähnliche Baustelle. Und auch wir arbeiten an einem Lebenswerk, an Mauern. Und in der Bibel heisst es, und Gott sagt uns, behüte zuallererst dein Herz. Und ich glaube, wir sind dort genau immer wieder auch gefordert, dass wir die Mauern um unser Herz weiterbauen, weiter stabilisieren, weiter ausbessern und flicken. Und was befindet sich innerhalb von unseren Mauern? Eben unser Herz, unser Glauben, unsere Beziehungen, unsere Familie, unser Wichtigste, unser Leben. Und Gott sagt uns, behüte zuallererst dein Herz. Und so, glaube ich, dürfen wir heute Morgen, wenn wir über das Thema Wachsamkeit gegen Verwirrung reden, genau auch über die Schutzmauern denken, die wir brauchen, um unseren Glauben zu beschützen, um unseren Glauben, unsere Beziehungen, unsere Familie. Und wir hätten es gerne, dass unsere Mauern fixfertig, komplett sicher sein, keine Lücken, nichts. Unmöglich, dass etwas da durchdringt. Aber die Realität ist die, so wie die Mauern vor der Stadt Jerusalem unfertig waren, so sind auch unsere geistlichen Herzensmauern unfertig. Die haben Lücken, die haben Schwachstellen. Und das ist so, weil wir in einem Heiligungsprozess sind. Ein Heiligungsprozess, wo wir Jesus ähnlicher werden dürfen, seinem Vorbild, seinem Beispiel dürfen nachgehen. Aber das ist ein ewiger Weg, ein ewiger Prozess, wo kein Ende wird haben. Und auf diesem Weg sind wir herausgefordert, immer wieder auch unser Herz genau zu prüfen und schauen, okay, wo sind Lücken, wo wir noch müssen stopfen, wo noch ein paar Steine drin müssen kommen, wo wir müssen durch Gottes Wirken weiter flicken. Und vielleicht denkst du jetzt, hey, aber ich bin motiviert, ich bin fokussiert, ich bin gut unterwegs, mir geht es gut, ich erkenne gerade keine Lücken in meinen Mauern, dann mache ich dir das im Moment mega gönnen. Aber es ist noch verrückt. Es gibt einen effektiven Weg, um jemanden abzulenken, um jemanden abzuhalten, zielstrebig weiterzubauen, zielstrebig seinem Ziel nachzugehen. Und die einfache Taktik, der einfache Weg, um jemanden abzuhalten, von seinem erfolgreichen Vorwärtsgehen, ist, die Person, das Team zu verwirren. Verwirrung zu stiften. Verwirrung ist so eine effektive Waffe. Und unser Feind kennt das bestens. Und ich wollte euch kurz mit Ihnen, was meine ich, wenn ich von Verwirrung rede. Zustand vor Verwirrung, ich habe da ein paar Begriffe. Konfusion, Ratlosigkeit, Durcheinander, Desorientierung, Zerfahrenheit, Unordnung, Chaos. Ich weiß nicht, ob einer von diesen Begriffen bei dir irgendwie etwas auslöst, ob du würdest sagen, ja, so Gefühle habe ich auch schon erlebt, ich kenne die Gefühle bestens auch schon erlebt. Immer wieder so Momente, wo ich merke, ui, jetzt schleicht sich da Verwirrung rein, in meinem Herz, in meinen Gedanken, innerhalb von meinem Herz. Und der Zustand von Verwirrung ist, glaube ich, die effektivste Waffe, um uns abzuhalten, von dieser Aufgabe, die wir haben, von diesem Mauerbau, von dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und ob wir es zugeben oder nicht, ich glaube, dass wir alle in der Gefahr stehen, in Zustand von Verwirrung zu rutschen, reinzukommen, dass sich etwas einschleicht. Und wir wollen jetzt aber genau in Kapitel 4 reingehen und schauen, was passiert da genau. Weil eben im Kapitel 3 haben wir das Gefühl, hey, die sind voll motiviert am Arbeiten. Das ist alles gut, die sind fokussiert. Was könnte da auch passieren? Hey, das Volk ist motiviert am Arbeiten, sie bauen an den Mauern. Es kommt gut, die sind ja alle gleich fertig, wenn sie weiter so machen. Aber wir lesen eben im Kapitel 4, die Feinde planen einen Angriff. Und ich lese euch die ersten 3 Verse vor. Als Sambalat und Tobia erfuhren, dass der Aufbau der Jerusalemer Mauer Fortschritte machte und die letzten Lücken schon fast geschlossen waren, gerieten sie in Wut. Sie verbündeten sich, um Jerusalem anzugreifen und unsere Pläne zu durchkreuzen. Ihr Lutherübersetzung, Verwirrung anzurichten. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wache auf. Voilà, da ist die Situation. Hey. Israel hat Feinde, und die haben Namen. Die heissen Sambalat und Tobia. Sambalat war der Statthalter von Samaria. Können wir eigentlich als externen Feind identifizieren. Hat nicht zum Volk Israel gehört. Ist ein externer Feind. Der Sambalat. Hingegen der Tobia ist ein einflussreicher Beamter und Verwandter vom Hohepriester. Und ich würde behaupten, das war ein ziemlich interner Feind innerhalb des Volkes Israel. Und das ist für mich irgendwie auch schon ein Bindend. Manchmal haben wir äußere Feinde und manchmal haben wir innere Feinde. He? Manchmal kämpfen wir mit uns selber, mit unserer Seele, mit unserer Geschichte, mit Sachen, die wir selber tragen, wo niemand etwas dafür kann. Also Israel, Nehemia, das Volk, haben da Feinde, die etwas dagegen haben, dass Jerusalem wieder Mauern bekommt, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, wieder sicher gebaut wird. Und die Strategie von diesen Feinden ist ganz simpel, ist ganz einfach. Spott, Verschwörung, Einschüchterung, Falschbeschuldigung. Etwas davon haben wir auch schon im Kapitel 3, in den letzten Versen vom Kapitel 3 gelesen. Die zwei haben einen Plan, die zwei und ihre Verbündeten haben ein Ziel, die Mauern sollen nicht aufgebaut werden. Nehemia und das Volk sollen gestoppt werden. Und so kommen sie mit Logina zur Entmutigung. Sie kommen mit dem Ziel, Verwirrung zu stiften. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, aber die Strategie ist uns doch bestens vertraut, oder? Also, ich kenne das bestens, dass da zwischen mal wieder eine Logik sich einschlicht durch meine Mauern und zu meinem Herz hineindringen will. Und zuerst ist es eine kleine Logik, und wenn ich dieser Raum gebe, wird sie grösser. Und irgendwann wird es zu einer grösseren Verwirrung. Zu einer Unordnung, zu einem Chaos. Ich glaube, das ist die Strategie, die wir kennen. Und wenn wir die Bibel lesen, ist das eine Strategie, die der Feind schon im Genesis, im Garten Eden genutzt hat, um Eva und Adam zu verwirren. Es schleicht sich rein mit einer Logik. Und was ist die Reaktion von Nehemia in dem Moment, wo er davon erfährt, dass die Feinde sich organisieren, dass die Feinde einen Plan schmieden, dass die Feinde angreifen wollen. Die Reaktion von Nehemia ist genau die. Ora et labora. Es heisst im Vers 3, wir flehten den Herrn im Gebet und wir stellten Wache. Arbeit. Ora et labora. Das eine tun, das andere nicht lassen. Stell dir vor, sie hätten nur gebetet. Stell dir vor, sie hätten nur Wache gestanden. Nein, Nehemia ermutigt das Volk. Komm, wir gehen vor Gott. Wir flehten den Herrn im Gebet. Sie haben gewusst, zu wem gehen. Aber sie haben auch gewusst, dass sie ein Part haben. Und so sind sie Wache gestanden. Jetzt ist aber typisch, und wäre uns vermutlich genau so gegangen, das zu wissen, dass die Feinde sich organisieren und angreifen, das hat Unsicherheit ausgelöst im Volk. Die sind nervös geworden, die haben Angst bekommen. Und wir lesen, dass sie sagen, hey, wir kommen nicht ans Ziel. Wir werden es nicht schaffen. Sie verlieren Mut. Wenn wir vorher das Gefühl hatten, sie waren voll motiviert, fokussiert gewesen, plötzlich, es ist noch kein Angriff passiert. Sie haben nur etwas gehört. Sie sind verunsichert, sie sind verwirrt. Und sie sagen, hey, wir werden nicht ans Ziel kommen. Wir werden es nicht schaffen. Und in diesem Moment ist so entscheidend, was der Nehemia macht. Und der Nehemia erinnert sie an die grosse Vision. Und so sagt Nehemia im Vers 8, ich sah mir alles noch einmal genau an, dann sagte ich zu den führenden Männern und zum übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Nehemia ermutigt in diesem Moment das Volk und erinnert sie, dass Gott eine Verheißung ausgesprochen hat, dass das ein göttlicher Auftrag ist. Er erinnert all die Leute, die gebaut haben an diesen Mauern, dass sie ein gemeinsames Ziel haben, dass sie es zusammen werden schaffen. Ich finde es so spannend, das heisst aber zuerst schon, er hat einfach nicht an, ja, es kommt schon gut, wir schaffen das. Nein, er schaut sich zuerst alles noch mal genau an. He. Ich sah mir alles noch einmal genau an. Vielleicht ist das noch ein Tipp für uns, bevor wir jemanden ermutigen wollen, der verwirrt ist, bevor wir jemanden helfen wollen, der in einer schwierigen Situation steckt, nicht einfach so billige Ermutigung bringen, he, sondern schaut dir die Sache zuerst genau an. Schaut dir zuerst das Problem an, was ist denn so belastend? Nehemia ermutigt das Volk. Und hey, wir kennen das. Wir kennen die Entmutigungen vom Leben. Wir kennen die Schicksalsschläge vom Leben. Ich glaube, wir sind ständig als Menschen genau in dieser Spannung, dass wir in so Situationen uns bewegen, wo Entmutigung oder Angriffe kommen. Und da ist, glaube ich, so wichtig, dass wir als Nachfolger von Jesus, als Gemeinde, als Gemeinschaft lernen, uns eben zu ermutigen. Ermutiger sein, wie der Nehemia hier in dieser Story, wo er Position einnimmt und erinnert, hey, und Gott ist für uns. Und Gott hat etwas verheißen. Und er lässt uns nicht im Stich. Und es wäre ja schön, weil sie Mauern hoch, dick, perfekt schon geschlossen wären. Das hätte sich hier das Volk Israel auch gewünscht. Aber die Realität ist die, dass die Mauern Lücken hat. Und so wollen wir gerade weitergehen und im Vers 7 lesen. Was könnten wir denn machen, wenn wir Lücken entdecken in unseren Mauern? Im Vers 7 heisst es, und Nehemia erzählt, darum stellte ich dort wehrfähige Männer auf, wo die Mauern noch besonders niedrig war und Lücken aufwies. Sie waren nach Sippen eingeteilt und mit Schwertern, Lanzen und Bogen bewaffnet. Hey, die Frage ist eben nicht die, ob wir jemals in unserem Leben, auf unserem Weg mit Gott, als Family, in unseren Beziehungen, ob wir jemals irgendwann angegriffen werden, sondern die Frage ist, wenn du angegriffen wirst. Die Frage ist, wenn das der Verwirrer, der Feind, will kommen und Unordnung will schaffen. Und darum ist es so entscheidend, dass wir vielleicht auch unsere, wie sagen wir dem, von Natur, von Charakter, von Persönlichkeit, unsere Lücken, Schwachstellen erkennen. Das ist, glaube ich, etwas ganz wichtig auf unserem Weg, Gott ähnlicher zu werden. Dass wir wissen, wo sind meine Schwachstellen, wo sind meine Lücken in meiner Mauer, wo der Feind kennt, bestens kennt und immer wieder dort versucht zu kommen. Wo sind die Orte, wo ich wach muss sein, wo ich wache muss stehen. Und was mich begeistert ist, es heisst nicht einfach, ja, und jetzt stehe ich dort bei Lücken und warte, bis etwas kommt. Nein, es heisst, hey, du wachst da, aber du dich bewaffen. He? Vergiss deine Waffen nicht. Und darum habe ich auch etwas dabei heute Morgen, wo uns genau das symbolisieren soll. Das Volk Israel war auch bewaffnet. Mit jensten Werkzeugen, jensten Waffen. Ich habe hier wunderbare Waffen gefunden. Sie sind nur Mette. Ich fühle mich gerade geehrt, die dürfen euch präsentieren. Eine wunderschöne Waffe. Und wir lesen, dass das Volk bewaffnet war, während sie gebaut haben, während sie wachen gestanden sind. Und meine Frage heute Morgen an uns alle ist, sind wir uns bewusst, was für Waffen das Gott uns anvertraut hat? Was für geistliche Waffen das wir haben als Nachfolger von Jesus? Und so eine schöne Waffe, was bringt sie, wenn wir sie hinten im Kämmerli, wenn wir sie daheim lassen, wenn wir auf das Feld gehen, an die Mauer gehen, bauen, aber unsere Waffen lassen wir zurück, weil wir denken, ah, heute ist ein easy Tag, heute geht es schon ohne Waffen. Heute steht keine Herausforderung in meinem Kalender, darum kann ich die Waffen sicher daheim lassen. Und wir werden hier weiterlesen, dass sie mit dem Schwert umgeschnallt waren. Die haben das Schwert einfach bei sich gehabt. Egal, ob sie gerade am Mörtel anmachen waren, der nächste Stein am Heransetzen waren, ob sie am Wachen waren, die waren bewaffnet. Und Gott gibt uns verschiedene geistliche Waffen. Die eine ist das Gebet, wo wir viel ansprechen in dieser Serie. Das Ora, das Gebet, die Waffe vom Gebet, dass wir jeden Moment vor Gott dürfen kommen, mit ihm dürfen interagieren, zu ihm dürfen reden. Aber eine weitere Waffe, und da ist das Schwert so ein starkes Bild, ist ja das Wort Gottes. Das Wort Gottes, die Bibel, die uns anvertraut ist, ein Schwert, bin doppelt bewaffnet, Achtung. Und ich weiss nicht, wie es dir würde gehen, wenn du mal in der Nacht in einem unsicheren Gebiet unterwegs wärst und du hättest jetzt das so angeordnet, ein schönes Schwert, also das gibt mir gerade ein bisschen Sicherheit, vor wilden Hunden, Gelsela, die kennen wir, sind gefährlich, oder sonst vor wilden Tieren oder Leute, die es böse mit uns meinen. Du und ich, als Nachfolger von Jesus, wir sind bewaffnet. Wir sind bewaffnet mit geistlichen Waffen. Und Gottes Wort ist eine davon. Und was mich fasziniert hat in der Vorbereitung mal mehr, ist, dass das Wort Gottes, das Schwert, ist dann wirkungsvoll, ist dann kraftvoll, wenn wir uns bewusst werden, dass es vom Heiligen Geist uns anvertraut ist. Das Schwert bringt etwas erst, wenn der Heilige Geist es uns in die Finger drückt. Gottes Wort ist erst dann wirkungsvoll, wenn es mit der Kraft vom Heiligen Geist kommt und sich auslegt und sich in unserem Leben manifestiert und anfängt Raum in uns innen. Also das Volk Israel war bewaffnet. Sie haben gewusst, Achtung, Achtung, wir könnten jeden Moment angegriffen werden. Und mein Wunsch für mich ganz persönlich ist, dass ich am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, jeden Tag neu, immer wieder, darf mir bewusst sein, hey, Gott hat mir wunderbare Waffen anvertraut, geistliche Waffen, um durch das Leben zu gehen, siegreich durch das Leben zu gehen, und wir nicht müssen zu fürchten, was um eine Ecke kommt, was für ein wildes Tier oder was für eine Einschüchterung, was für ein Feind um eine Ecke auf mich wartet. Nein. Zuversichtlich, hoffnungsvoll, mutig, Schritte vorwärts dürfen zu gehen, im Wissen, der Heilige Geist hat mir sein Wort anvertraut, das mächtig ist. In den Versen 10 und 11 lesen wir, dass nur die Hälfte der Männer hat gebaut, die andere Hälfte ist wach gestanden. In der einen Hand Baumaterial, in der anderen Hand eine Waffe. Das Schwert umgeschnallt, bei sich. Wer ist schon mal wach gestanden? Hand hoch. Wo sind alle unsere Soldaten da? Ja, Herren, ich sehe euch, super. Habe ich nie müssen, bin ich froh. Aber jetzt könnt ihr mir vielleicht helfen, da ich mir nicht viel darunter vorstellen kann. Betsche Silas hat uns in Hauskreis-Chat mal letztlich ein ganz lustiges Video geschickt, wo er am Wachstehen ist. Ich musste schmunzeln, er war im WK und hat uns da ein Video geschickt von seiner Wache. Und ich denke, also ihr seid ja am Zeitung gelesen. Aber ja. Anyway, wer kann mir sagen, von all denen, die ein bisschen Erfahrung haben im Wachstehen, wir kennen es jetzt im Militär vielleicht, was sind vielleicht zwei von den grössten Herausforderungen? Die dürft laut rausrufen. Voilà, also Schlafen, Müdigkeit, das wäre das eine. Und noch das zweite, wo ein bisschen Ablenkung haben. Ja, genau, ich auch gedacht, wie lange nichts passiert, vielleicht auch Langeweile, oder? Also, dass du dann eben vielleicht schon das Handy vornimmst und etwas anfängst zu machen oder die Zeitung lesest und gar nicht mehr checkst. Aha, ich wäre eigentlich am Wachstehen da. He? Ich hätte eigentlich einen Job hier. He? Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch für sie, für die Leute, die wach gestanden sind, eine Herausforderung war. Müdigkeit, Ablenkung, Langeweile. Und ich glaube, dass das für uns genau so ist. Genau die gleichen Herausforderungen auch sind. Müdigkeit, Langeweile, Ablenkung. Ich glaube, dass das Gefahren sind, wo wir genau heranschauen müssen. Und ich glaube, das Physische und das Geistliche müde werden, ist die allergrößte Gefahr, wo wir darauf heranschauen müssen, wenn wir so durchs Leben gehen, wenn wir an unsere Mauer denken, an die Mauer um unser Herz denken, wenn wir an die Lücken denken, wo wir wissen, ja, da bin ich wirklich noch ein bisschen, da muss Gott wirklich noch einiges tun, noch einiges flicken an meinem Herz, dass wir nicht müde werden, geistlich und physisch. Und ich weiß selber, das kommt, das passiert, das erleben wir auch als Nachfolger von Jesus, dass die Momente von Müdigkeit kommen. Und wir könnten jetzt darüber reden, ja, wie können wir uns vor Müdigkeit schützen? Gott sagt zu uns ganz genau. He? Gott sagt zu uns in seinem Wort ganz genau. He? Haltet den Sabbat. Heiliget den Sabbat. Und ich weiß selber, dass uns das keinem schwerfällt, manchmal. Zu verstehen, was ist der Sabbat? Wie leben wir den Sabbat? Wie bleiben wir geistlich und körperlich fit für Gott? Um wachsam zu sein, um wachsam zu wachen, um alle Zeit bereit zu sein. Und vielleicht einfach hier für dich, für mich, hey, wenn du merkst heute Morgen, hey, du bist geistlich müde, du bist physisch müde, du merkst, dass es nicht gut ist, dass du nicht parat bist, dass du nicht einsatzfähig bist, hol dir Hilfe. Weil ich glaube, ein Geheimnis beim Wachen ist auch, du musst nicht allein wachen. He? Ich glaube auch im Schweizer Militär, hey, du wirst nicht allein in die Wache gesetzt. Du bist zu zweit, zu dritt, wie viel auch immer. Hey. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis. Wir müssen nicht allein wachen. Wir dürfen Menschen an unserer Seite nehmen, die uns helfen beim Wachen. Und vielleicht noch, was ist deine Reaktion, wenn du feststellst, dass du jetzt wirklich angegriffen wirst, dass du, deine Family, deine Church, dein Team, das, was dir anvertraut ist, dass du angegriffen wirst. Nehemia lebt uns hier etwas vor. Ora et labora. Gebet und Taten. Arbeit, Reaktion, etwas tun. Und ich glaube, in diesem Ora et labora ist wirklich ein Geheimnis für unser Leben, für unseren Lebensstil, für unseren Glauben, für unser Gefühl, ja, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, dann folgt alles in der Nacht, dann muss ich gar nichts mehr tun, oder? Und ich glaube, in diesem Ora et labora ist ein Geheimnis verborgen für einen gesunden Glauben, für einen gesunden Leben mit Gott. Und vielleicht noch die Frage, hey, wann stehen wir wach? Wann stehen wir wach für unsere Family, für unsere Beziehungen, für unsere Kirche? Für das, was uns wichtig ist. Und jetzt kommen wir zu einer Person, die mich fasziniert hat, in diesem Text, in diesem Kapitel 4. Und sie könnte sehr überlesen werden. Und das ist der Mann mit dem Horn. Und jetzt will ich mir kurz lesen, was Nehemia da erzählt im Vers 12. Alle Arbeiter hatten ihr Schwert umgeschnallt. Der Mann, der mit dem Horn Alarm blasen sollte, blieb die ganze Zeit in meiner Nähe. What? Okay. Nehemia hat einen Mann an seiner Seite, hey? Der Mann mit dem Horn. In gewissen Übersetzungen heisst der Mann mit der Posaune. Und wir wissen, dass es höchstwahrscheinlich um das Schofarhorn geht, wo der Mann mit dem Horn bei sich hatte. Das Schofarhorn, ein jüdisches Blasinstrument, das eine mega, mega Bedeutung hat. Wenn wir die Bibel studieren, wo vielseitig vorkommt in der Bibel. Und die Symbolik von diesem Schofarhorn, von dieser Posaune, war, die dient als Weckruf. Als Weckruf zur Buße, zur Selbsterforschung. Und ich finde es faszinierend, dass der Nehemia nicht irgendwie der stärkste Mann aus dem Volk an seiner Seite hatte, auch nicht der flinkste, kampfbereite, auch nicht der schnellste, der schnell hätte können zu allen säckeln, auch nicht der beste Bogenschütz. Nein, er hat den Mann mit dem Horn an seiner Seite gehabt, der jederzeit bereit war, Alarm zu blasen, der höchstwahrscheinlich eine aufmerksame Person war, der mit dem Nehemia während dieser ganzen Baustelle unterwegs war, egal wo, dass es der Nehemia gebraucht hat. Und das Schofarhorn, das Blashorn, das ist auch eine geistliche Waffe, die göttliche Autorität proklamiert, in die geistliche Dimension hineinwirkt. Und das Schofarhorn wird in Israel bis heute immer wieder eingesetzt, braucht. Es gibt Feste, wo sie das bewusst blasen, und ganz wild, das Horn. Und was mich fasziniert, ist, dass das Signal von diesem Blashorn soll das Volk erinnern, soll uns erinnern, dass Gott gegenwärtig ist. Dass Gott gegenwärtig ist in unserer Mitte und dass er wirkt. Und ich glaube, wenn wir über das Thema reden, Wachsamkeit gegen Verwirrung, dann ist es so entscheidend, dass wir uns erinnern, hey, Gottes Gegenwart, das ist die beste Medizin gegen Verwirrung. Hey? Gottes Gegenwart, sein Wort, sein Reden in unserem Leben, das ist das beste Mittel gegen Verwirrung. Und meine Frage, die aufgekommen ist, wo ich zum ersten Mal etwas von diesem Mann mit dem Horn habe gehört und gelesen, war, wer habe ich an meiner Seite in meinem Leben? Wer steht in meinen Baustellen an meiner Seite? Wem vertraue ich das Blashorn, das Alarmhorn? Wer darf mich aus dem Schlaf wecken? Weil ich kann euch versichern, und das kennen wir vielleicht alle bestens, es kommen die Momente, wo wir müde sind, wo wir einschlafen, geistlich gesprochen, und wo wir Unterstützung brauchen, um wieder zu erwachen, um wieder den Rang zu finden, um uns wieder zu erinnern, um was es geht, um uns wieder zu fokussieren. Welche Personen hast du ausgewählt in deinem Umfeld, in deinem Leben, die dich begleiten, die mit dir unterwegs sind und die auch das Recht haben, mal in das Horn hineinzublasen und dich zu erinnern, hey, Gott ist gegenwärtig. Das Signalhorn ist ein Weckruf und ich bin überzeugt, dass wir immer wieder es brauchen, geweckt zu werden, weil wir in ein Trott hineinkommen, weil wir plötzlich beim Mauerbauen das Gefühl haben, ui, er ist schneller als ich. Und seine Mauer ist stabiler als meine. Und Sachen lenken uns ab. Und Sachen verunsichern uns. Und plötzlich sehen wir einen Riss in unserer Mauer und haben das Gefühl, oh Scheibe, und jetzt ist alles verfügst gewesen. Wir müssen von vorne anfangen. Und der Weckruf Gottes, der uns erinnert, hey, und ich bin da, ich bin gegenwärtig. Und im Vers 14 lesen wir, dass eben der Signalton, wenn der geblasen wurde, dann hat das Volk eine klare Aufgabe gehabt. Nehemia sagt, sobald ihr irgendwo das Horn blasen hört, lauft sofort dorthin unser Gott wird für uns kämpfen. Das ist die Strategie gewesen. Das ist die defensive Strategie gewesen vom Volk Israel. Seid wachsam zu sein, zusammenzukommen, wenn das Signal erklingt, sich zu erinnern, dass Gott gegenwärtig ist und zu vertrauen, dass er für uns wird kämpfen. Wo laufen wir her, wenn Alarmglocken läuten, wenn das Horn blasen wird? Was machst du in diesen Momenten, wenn du merkst, ui, nicht gut, Angriff? Was ist unsere Reaktion? Und ich bin so dankbar, dass ich in meinem Leben Menschen habe, die für mich zwischen das Blas rein, in das Horn reinblasen, die mich aufwecken, wenn ich eingeschlafen bin, wenn ich den Fokus gerade verloren habe, wenn ich das Ziel nicht mehr vor Augen habe und etwas anderem nachjage. Menschen, die das Anrecht haben in meinem Leben, das Horn zu läuten, das Alarmsignal zu latönen, und die mich erinnern, hey, weißt du was, Silvio? Gott ist gegenwärtig. Gott ist da. Und die Erinnerung an Gottes Gegenwart, das Erleben, dass Gott gegenwärtig ist, das ist, glaube ich, etwas vom Kraftvollsten, das uns immer wieder aus der Verwirrung herausbringen kann, in einem Zustand von Wachsamkeit, vom Paratsein, vom Sachen realisieren. Ja, jetzt bin ich gerade in einem verwirrter Modus gewesen. Jetzt kommt Wachsamkeit zurück. Der Heilige Geist sorgt wieder für Ordnung. Der Heilige Geist und sein Wort sorgen wieder für Klarheit in Nebel, in Unsicherheit, in Chaos. Und ich glaube, dass Nehemia ein Geheimnis kennt hat, das schon vor ihm geschrieben wurde, und zwar die Notfallnummer 1414. Träger hat es noch nicht gegeben damals. Ich habe das Gefühl, Träger hat sich da von einem Bibelvers inspirieren lassen, weil ich glaube, Nehemia hat den Vers kennt aus 2. Mose 14,14, wo es heisst, der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Ich bewundere den Nehemia. Er sieht dem Volk, hey, Gott wird für uns kämpfen. Gott wird für uns einstehen. Ich glaube, es hat schon Mut braucht als Anführer, als Leiter von diesem Volk, in so einer Situation können, einfach das dem Volk zuzusprechen. Ich glaube, Nehemia hat die Wahrheit aus 2. Mose 14,14 kennt. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Merkt euch die Nummer, 14,14. Und wisst ihr was? Gottes Wort ist gefüllt von so Nummern, die wir dürfen einfach eintippen. In diesen Momenten, wo wir merken, ui, jetzt brodelt es. Jetzt bin ich angegriffen. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt schleicht sich irgendetwas rein. Wir kennen vielleicht Nummer 50, 15. Hey, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Und es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Weil sonst verpassen wir all die Waffen. Weil es bringt uns nicht ganz viele Waffen im Museum zu haben, daheim. Wir müssen die Waffen kennen, wir müssen wissen, wie die einsetzen. Wir müssen wissen, in welchem Moment brauchen wir welche Waffen. Wann brauchen wir das Schwert? Wann brauchen wir das Schofarhorn? Wann brauchen wir eine Notfallnummer, die wir eintippen können und uns erinnern, hey, und Gott wird für mich kämpfen. Ich wollte langsam zum Schluss kommen, hey, und wenn du jetzt siehst, hey, ich bin völlig entspannt und ich fühle mich nicht angegriffen, meinen Mauern geht es gut, der mutige dich, bleib wachsam. Steh wache. Brauch die Werkzeuge, die Waffen, die Gott dir anvertraut hat. Setz sie ein, um weiterzukommen, um weiterzubauen, um weiter zu erleben, wie Gott durch dein Leben wirkt. Und wenn du merkst, hey ja, und das betrifft mich voll und ganz, ich bin angegriffen, ich merke, dass sind so viele Kämpfe, vielleicht in dir innen, von inneren Feinden, vielleicht aber auch von äußeren Feinden. So wie wir jetzt in eine Proklamation hineingehen, und zwar wie wir zusammen die Waffenrüstung zusammenlesen. Der Text, der viele Jahrhunderte später Paulus den Epheser geschrieben hat. Eine Waffenrüstung, wo wieder so viele verschiedene Waffen und Sachen symbolisiert, die wir dürfen anlegen, die wir dürfen nehmen. Für den Alltag, für das Leben, für bei diesem Mauerbau unsere Position einzunehmen. Und die Band darf schon langsam vorkommen. Und ich ermutige euch, oder es wäre mega cool, wir lesen uns doch alle zusammen lesen. Und proklamieren das über unser Leben. He? Also auf drei legen wir loslegen. Ist gut. 1, 2, 3. Bleib standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Und so wie wir das proklamieren und das nehmen, für uns, für unsere Beziehungen, für unsere Family, für unsere Kirche, für die Teams, die wir leiten, für die Menschen, die wir miteinander unterwegs sind, dass wir uns immer wieder zurückerinnern dürfen, was du, Gott, uns gegeben hast. Dass wir nicht einfach aussichtslos in einer Schlacht ausgeliefert sind, den Feinden. Nein, du hast uns alles gegeben, was wir brauchen, um durch das Leben zu gehen, um durch die Kämpfe zu gehen, durch die Herausforderungen zu gehen und zu erleben, dass du uns hilfst bei diesem Mauerbau. Bei diesem Lebenswerk Schritt für Schritt vorwärts gehen, mit dir. Von Sieg zu Sieg, von Errungenschaft zu Errungenschaft. Zentimeter für Zentimeter dürfen erleben, wie die Mauer stabiler wird und wie die Risse dürfen geflickt werden durch dein Wirken an uns. Und so danke ich dir, Heiliger Geist, dass du das willst in unserer Mitte. Danke für dein Reden, danke für dein Wirken, Jesus.